Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Mit Olga Hochweiß herzlich willkommen. Wie sich gesellschaftliche Veränderungen unmittelbar in Chormusik abbilden, das zeigt unsere Sendung heute sehr eindrücklich aus unterschiedlichsten Perspektiven. Es geht zum einen um die Rolle von Chören, in denen queere Menschen zusammensingen. Für viele ist die klingende Gemeinschaft nichts weniger als ein Schutz- und Identifikationsraum, der zunehmend auch wissenschaftliches Interesse findet. Außerdem blicken wir zurück auf die Premiere des ersten interaktiven Opernprojekts in Osnabrück mit Musik des irischen Komponisten Sean Dougherty und unter Beteiligung des Publikums, aber auch des bewegungsintensiven Ensembles Chorios. Zunächst aber blicken wir zum Winsbacher Knabenchor, bei dem sich gerade einiges tut. Teilhabe ist das Stichwort. Wir sprechen über grundlegende Neuerungen gleich nach dem kurzen Volkslied »Kommt ihr spielen« mit dem Winsbacher Knabenchor unter Leitung von Martin Lehmann.
Kommt ihr spielen, wir wollen uns bei diesem frischen Taumel. Kommt ihr spielen, wir wollen uns bei diesem frischen
Als vor 3 Jahren verkündet wurde, dass die Regensburger Domspatzen einen Mädchenchor etablieren, war das eine aufsehenerregende Nachricht von historischem Ausmaß, denn mehr als 1000 Jahre durften bei den Domspatzen nur Jungen singen. Das Beispiel der Mädchenchorgründung hat Schule gemacht. Nun zieht ein weiterer traditionsreicher Chor nach. Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass der Winsbacher Knabenchor ebenfalls einen Mädchenchor gründen wird. Und seit einigen Tagen steht auch fest, nach einem umfangreichen Auswahlverfahren, dass Claudia Jennings die künstlerische Leiterin werden wird. Mit Claudia Jennings bin ich jetzt verbunden. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt.
Hallo, danke schön.
Frau Jennings, haben Sie denn schon mit Elena Tsutsis gesprochen, die ja seit 2022 den neu gegründeten Mädchenchor der Regensburger Domspatzen leitet? Braucht es einen solchen Austausch?
Leider habe ich noch nicht gesprochen, aber ich bin natürlich sehr neugierig, würde sie gern kennenlernen und erfahren, wie so die Geschichte war in diesen 2 Jahren, wie der Chor entstanden ist und wie der Chor in dieser Anfangsphase sich entwickelt.
Wie sehen Sie das denn mit der historischen Aufgabe, wenn unter dem Dach eines altehrwürdigen Namens und natürlich exzellenten Förderstrukturen jetzt im Jahr 2025 endlich auch Mädchen singen dürfen beim Winsbacher Knabenchor? Es geht da ja nicht nur um musikalische Teilhabe, nicht wahr?
Genau. Ja, es war schon in der Zeit, sowas auch für Mädchen anzubieten. Denn auch Mädchen haben große Freude am Singen, an Gemeinschaft. Und wie Sie sagten, es ist nicht nur eine großartige musikalische Ausbildung, sondern es ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, dass die Erfahrung in solche Chöre, in solche Internate prägen fürs Leben. Und ich freue mich sehr, dass auch der Winsbacher Knabenchor jetzt ein Mädchenchor hat.
Schauen wir doch noch mal ein bisschen genauer auf das Auswahlverfahren. Es gab da eine letzte Runde mit insgesamt 20 geeigneten Bewerbungen. Was denken Sie selbst? Was hat Sie besonders qualifiziert? Liegt das auch an den Stationen Ihrer Ausbildung oder wie würden Sie das selbst einschätzen?
Ich glaube, ja, natürlich meine Erfahrungen mit verschiedenen Kinderchören, auch in Schulen, in Kirchen. Und Aber so wie ich verstanden habe, habe ich mit meiner sehr detaillierten Planung überzeugt, weil ich denke, so eine Arbeit ist ganz wichtig und genauso wichtig ist die Vorbereitung, dass man sich Ziele überlegt, dass man auch Wege überlegt, wie soll der Chor sich in den ersten Jahren entwickeln, was möchte ich mit den Kindern erreichen, wie möchte ich diese Mädchen fördern, wie kann ich in diese traditionsreiche Institution was ganz Neues einbringen. Und genau, ich glaube, meine sehr detaillierte Vision hat überzeugt.
Können Sie uns denn ein bisschen davon verraten? Denn auch Ludwig Böhme hat das ja nochmal in der Begründung betont, Zitat, dass Sie überzeugt haben mit Ihren durchdachten Plänen und klaren Vorstellungen für den Aufbau des Mädchenchors. Was sind das für genaue Vorstellungen? Können Sie uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, gerne. Ich möchte diese Mädchen nicht nur für das Singen befähigen, sondern auch das Singen im Chor, sondern auch für das Singen solistisch. Denn ich finde, es ist ganz wichtig, wenn diese jungen Menschen das Selbstbewusstsein haben, sich als musikalische Wesen und als Interpreten zu sehen. Ich möchte sie auch nicht nur die alte Tradition Musik zeigen, sondern vor allem die neue Musik, die Musik von Komponisten und Komponistinnen unserer Zeit. Und möchte auch eine große Breitband an Stilistik, an Sprachen, damit sie eine reiche musikalische Erfahrung haben.
Sie haben ja in Ihrem Heimatland Brasilien zunächst studiert, danach in Hannover und Halle. Sie haben einen Master in Kinder- und Jugendchorleitung. Welche der Stationen würden Sie sagen, war da besonders hilfreich oder was kommt da so zusammen in all diesen unterschiedlichen Erfahrungen?
Verschiedene Sachen. Ich habe auch selber als Kind viel gesungen im Kinderchor und habe das erlebt, ne? Die Gemeinschaft und die wöchentlichen Proben und die tollen Konzerten. Als ich nach meinem ersten Studium noch in Brasilien angefangen habe zu arbeiten, habe ich schnell begriffen, es ist kaum zu vergleichen, ein erwachsener Mensch, der schon gesungen hat in der Kindheit und jetzt in dem Erwachsenenalter nochmal singt, zu einem Erwachsenen, der nicht gesungen hat. Das heißt, wir werden diese schöne Tradition nur aufrechterhalten können, wenn wir besonders bei den Kindern gut ansetzen, eine gut fundierte Arbeit mit denen machen. Und sehr prägend war meine Zeit in Hannover, als ich den Master Kinder- und Jugendchorleitung absolviert habe. Dort konnte ich bei Frau Gudrun Schröffel, die Leiterin des Mädchenchores Hannover, lange hospitieren. Dann konnte ich einsteigen, mein Konzert mit dem Vorchor des Mädchenchores. Und einige Jahre später haben wir auch am Bundeschorwettbewerb teilgenommen und großer Erfolg gehabt. Und dort habe ich gesehen, wie eine gut geplante Arbeit großartige Früchte trägt, weil diese Kinder, diese Mädchen, diese jungen Frauen so fähig sind. Man muss sie nur führen.
Bei so vielen Erfahrungen mit Mädchen, vielleicht ist die Frage gestattet, dirigiert es sich anders, wenn man nur ein weibliches Ensemble vor sich hat, oder gibt es da keine Unterschiede im Kinder- und Jugendalter?
Das Dirigieren an sich ist nicht viel anders, sondern vielmehr die Ansprache, die Probenmethodik, die Probendidaktik, auch die Klangbalance von einem gemischten Kinderchor und einem Mädchenchor ist ja auch anders oder zwischen einem Mädchenchor und einem Knabenchor, weil in dem Mädchenchor wir keine Tenöre und Bässe haben, weil wir dort schon Mädchen haben, die nach der Mutation sind und schon weibliche Stimmen haben. Und das ist die Besonderheit eines Mädchenchores, dass man noch Kinderstimmen hat, aber auch schon Frauenstimmen hat.
Gibt es auch psychologische Unterschiede in diesem jungen Alter?
Auch, genau. Unsere Kinder, Mädchen und Jungs sind, ne, sozial geprägt und verhalten sich anders. Auch die Welt eines Mädchens ist anders als die Welt eines Junges. Und daher kommt das schon zu Unterschiede. Was ich immer gesehen habe, ist, dass die Mädchen ganz schnell eine sehr tolle Gemeinschaft gemacht haben, wo sie viel mehr sich gegenseitig unterstützt haben, als miteinander konkurriert haben. Und das finde ich auch sehr bezaubernd.
Ja, die Vorbereitung hat ja schon begonnen. Was ist jetzt aktuell Ihre Aufgabe bei der Neugründung? Sie stellen jetzt vermutlich erstmal einen Chor zusammen oder wie sieht diese Arbeit jetzt aus?
Genau, wir bekommen noch Anmeldungen von interessierten Mädchen Und ich werde vorsingen mit diesen Mädchen machen und gucken, welche Stimmen geeignet sind, wer gut in den Chor passen wird, dass wir dann im September mit einer neuen Gruppe anfangen können.
Wie
ich werde auch dabei Schulen besuchen und Elternberatung machen.
Und um welche Altersspanne handelt es sich da?
Ab 9.
Worauf freuen Sie sich am meisten jetzt in den nächsten Monaten?
Ich freue mich, Mädchen, die sich nicht kennen und die noch nicht zusammengesungen haben, zu einer starken Gemeinschaft machen. Ich möchte diese Kinder zielstrebig Musik machen und auch mit ihnen lernen, was passt zu uns, wie ist die Gruppe, was liegt uns gut und welche tolle Konzerte wir miteinander machen können.
Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Freude und Erfolg bei Ihrer neuen wichtigen Aufgabe. Das war Claudia Jennings, die designierte neue Leiterin des Winsbacher Mädchenchores. Vielen Dank.
Dankeschön. Dankeschön.
Bald wird an dieser Stelle dann auch eine Aufnahme mit dem zukünftigen Winsbacher Mädchenchor erklingen. Jetzt erstmal Musik einer jungen Komponistin, Elisabeth Fußeder, Jahrgang 2000. Sie singt auch selbst mit im Spitzenensemble, das wir jetzt hören. Der Bundesjugendchor singt unter Leitung von Anne Kohler Fußeders Komposition aus dem Zyklus Waldeslust für gemischten Chor a cappella. Das erste Stück Waldhochzeit. Der Bundesjugendchor unter Leitung von Anne Kohler mit dem ersten Stück aus dem Zyklus Waldeslust von Elisabeth Fußeder 2022 uraufgeführt. Die heute 25-jährige Komponistin bricht darin mit dem romantisch verklärten Blick auf den Wald und beschreibt scheinbar lustige Szenen, hinter denen sich psychische und physische Gewalt verbirgt. Diese Erfahrung kann jeder und jede machen. Es trifft aber häufig Menschen, die das ihnen zugeschriebene Geschlecht ändern wollen oder sich als non-binär verstehen. Einen besonderen Schutzraum können LGBTQ+-Chöre bieten, Singvereinigungen mit bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren Menschen. Sie tragen dazu bei, dass die Community auch außerhalb der Bewegung und der queeren Partyszene sichtbarer wird. Und auch im Inneren der Community ist sie nicht mehr wegzudenken. Es gibt weniges, bei dem man wie beim Chorsingen in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten in einem geschützten Raum in seiner Freizeit produktiv tätig werden kann. Chorsingen ist in LGBTQ-Kreisen ein Hobby und ein gesellschaftliches Anliegen gleichzeitig. Das hat Matthias Noether herausgefunden. Sein Beitrag beginnt mit viel italienischer Energie.
Benvenuti al Gran Gala Various Voices. Come diceva prima il buon Mario.
Die Eröffnung des queeren Chorfestivals Various Voices 2023 in Bologna.
Various Voices? Ma certo, ma Various Voices è il più importante festival mondiale LGBTQIA+ del mondo, il più importante del mondo. E devo dire che in questi giorni si stanno esibendo qui a Bologna più di 3.500 performer, 105 cori provenienti.
150 Chöre mit 3.500 Teilnehmenden aus 20 Ländern wurden angekündigt und sangen am Ende auch. Jeder für sich, jeder mit einem eigenen Stil und einer sehr eigenen Zusammensetzung. Chöre von schwulen Männern, Chöre von lesbischen Frauen, gemischte Chöre mit queeren Menschen und Transpersonen. Die Nachfolgeausgabe 2026 in Brüssel wird die Teilnehmerzahl noch einmal um 500 wachsen. Chöre mit Schwulen, Lesbischen, Queeren, Transsexuellen und den Mitgliedern anderer sexueller Minderheiten sind musikalisch immer noch eine Minderheit, aber eine ziemlich große. Der britische Queer-Aktivist und Wissenschaftler Thomas Hilder ist selbst Gründer eines LGBTQ-Chores im norwegischen Trondheim.
Solche Chöre entstehen in verschiedenen historischen Momenten aus unterschiedlichen Gründen. In den letzten 5 Jahren, kurz vor oder kurz nach der Pandemie, sind eine Reihe von Chören entstanden, die neue Profile entwickelt haben. Sehr stark wird über Transrechte nachgedacht, insbesondere weil Transmenschen viel Gegenwind und Diskriminierung erfahren.
Thomas Hilder forscht selbst als Professor für Musikethnologie seit vielen Jahren zur LGBTQ-Chorszene.
Die Chöre stellen ganz Verschiedenes in den Vordergrund. Einige diskutieren viel über die Art der Inklusion, andere über Selbstorganisation. Auch die traditionelle vierstimmige Unterteilung in Sopran, Alt, Tenor und Bass kann zum Thema werden. Einige Chöre lassen zu, dass Menschen ihre eigene Stimme innerhalb des Chores finden, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Zum Beispiel in meinem Chor in Trondheim. Wir lassen die traditionellen Namen für Stimmlagen weg. Wir nennen sie einfach obere Stimme, mittlere Stimme, untere Stimme. Das ist eine Art, über Inklusion nachzudenken, über das System der Zweigeschlechtlichkeit hinauszugehen, auf eine Weise, die vielleicht Chöre in den 80er Jahren nicht unbedingt bedacht haben.
Das kann in der Queer-Community noch weit radikalere Konsequenzen haben. Im Trans Chorus in Los Angeles etwa haben etliche Mitglieder die geschlechtliche Identität von Singstimmen hinterfragt. Die Soziologin Holly Patch, die aus Iowa stammt und an der TU Dortmund forscht, hat den Trans Chorus in einer Feldstudie untersucht.
So for the trans feminine singers, I identified 3 different strategies for making their voicing comfortable in this chorus.
Für die transfemininen Sängerinnen habe ich 3 verschiedene Strategien im Umgang mit der Singstimme identifiziert. Eine war der queere Ansatz, so wie bei Lily. Lily ist eine transfeminine Frau, die im Tenorbereich singt, und sie ist frustriert, dass sie nicht höher singen kann. Denn sie ist der Meinung, dass die Tenorstimme auch eine weibliche Stimme sein kann. Denken Sie zum Beispiel an Sprechstimmen. Die allgemeine Annahme ist, dass die Tonhöhe, die Frequenz uns das Geschlecht der Person verrät. Aber wir wissen, dass es große Überschneidungen zwischen den Sprechtonhöhen von Frauen und Männern gibt. Es sind andere Komponenten unseres Sprechens, die uns Informationen über das Geschlecht liefern. Und Lily sagt, okay, da ich dies über die Sprechstimme weiß, werde ich es auf die Singstimme anwenden. Der Tenor kann auch ein weiblicher Tenor sein. Dann haben wir den Ansatz von Irene, Irene ist ein transfemininer Bariton und sie sagt, die Frauen, die ich kenne, haben alle möglichen Arten von Stimmen, tiefe und hohe, jede für sich. Das Gleiche gelte für sie, sagt Irene. Ich kann sehr wohl sowohl die Position einer Frau als auch die eines Baritons einnehmen. Diese Dinge schließen sich nicht gegenseitig aus. Dann gibt es das Beispiel von Sarah. Sie ist eine transfeminine Frau, die eine endogene Testosteron-Pubertät durchgemacht hat, eine in Anführungsstrichen männliche Pubertät. Man geht davon aus, dass eine solche Person nicht als Sopran singen kann. Aber Sarah wollte ihr ganzes Leben die Anerkennung, dass sie in einer hohen Lage singen kann. Im Transchorus wird sie in den Sopranbereich versetzt, was für den Chor zu dieser Zeit neu ist. Und sie ist tatsächlich in der Lage, in dieser hohen, weiblich konnotierten Stimmlage zu singen. Sie empfindet eine große Befriedigung darüber, dass sie in dem, was sie immer über ihre Stimme wusste, legitimiert ist.
But she does feel a lot of satisfaction in being legitimated in what she always knew about her voice.
Es gibt aber im Hinblick auf Geschlecht und stimmliche Identität queere Chöre, in denen all das kein Thema ist. Bei der Berliner Männerminne funktioniert die Stimmverteilung noch ganz traditionell in 2 Tenor- und 2 Bassstimmen.
Ich finde es schön, gut auszugehen, ach so schön, mich anzusehen. Mit dem Brot jetzt kann ich gehen, alle Männer sollen mich sehen. Und doch habe ich.
Das Repertoire dieses alteingesessenen Berliner Schwulenchors: neue und alte Schlager, Berliner Chansons und anderes Unterhaltsames. Eine Spezialität von Männerminne findet der langjährige Mitsänger Ludger besonders attraktiv.
Die Schwulenchöre und später noch die queeren Chöre haben sehr früh angefangen, Show-Elemente in den Gesang reinzubringen. Das war nicht nur brave, wir stehen da in 3 Reihen, amerikanische Chöre gerne auch nochmal so im Smoking. Sieht wunderbar aus und ist auch eine tolle Wirkung, wenn da 150 Leute stehen. Wir sind aber viel kleiner. Und außerdem versuchen wir, die Lieder noch zu interpretieren, indem wir so, ich sag mal, Show-Einlagen, wir nennen das so Choreografie, zu machen, dass wir so mit kleinen Bewegungen und auch kleinen Formationen, die wir da dann auf der Bühne darbringen, diese Musik zu interpretieren, zu unterstützen.
Schon das Klingeln meines Weckers macht dir deutlich, wie der Tag wird. Kein Verlangen nach dem Morgen, kein Verlangen nach irgendwas. Gestern Nacht war ich noch Sieger.
Themen und Schwerpunkte zwischen den Chören der LGBTQ-Community unterscheiden sich, je nach Generation und Zusammensetzung, sagt Thomas Hilder.
Die Mitglieder der europäischen LGBTQ-Plus-Chorszene können kaum unter einen Hut gebracht werden. Auf der Bühne sehen wir eine geeinte Front. Wir hören einen Chor mit Liedern, die in irgendeiner Weise eine politische Botschaft haben. Aber tatsächlich, und das ist das, was ich in meiner Arbeit wirklich faszinierend fand, hat jedes einzelne Mitglied jedes einzelnen Chores eine andere Geschichte zu erzählen.
Bereits die Gründe, weshalb queere Menschen den LGBTQ-Chören beitreten, seien höchst unterschiedlich, so Hilda.
We have people who join, who have not had contact with other.
Einige der Menschen hatten vorher keinen Kontakt zu anderen queeren Gemeinschaften. Sie sind zum Beispiel von einer kleineren Stadt nach London gezogen und das ist eine ihrer ersten Maßnahmen, um Anschluss zu suchen. Durch den Beitritt zu so einem Chor erkennen sie sich selbst als Teil von etwas Größerem. Sie kommen mit der Geschichte von anderen Chormitgliedern in Berührung und erfahren daraufhin ihre eigene Existenz in der LGBTQ-Plus-Community deutlicher. Das können Dinge sein, von denen sie vorher gar nichts wussten. Und umgekehrt teilen sie auch ihre eigene Geschichte. Das zusammengenommen verändert ihren Blick auf ihr Leben. Es gibt dann andere Menschen, die schon lange Mitglieder queerer Gemeinschaften sind und die vielleicht jenseits der Musik politisch aktiv waren. Für die ist ein Chor einfach eine zusätzliche Sache. Und andere wiederum sehen den LGBTQ-Plus-Aspekt vielleicht als gar nicht so wichtig an. Singen ist einfach ein Hobby von ihnen. Es gibt also verschiedene Arten von Mitgliedern. Einige werden traumatische Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, weil sie queer sind. Sie wurden diskriminiert. Und ein Chor ist eine Möglichkeit, um Sicherheit, ein Zuhause, einen Raum zu finden, jenseits der Diskriminierungsformen, mit denen wir in der Gesellschaft konfrontiert sind.
Für die Entstehung eines europäischen Netzwerks von LGBTQ-Chören wie der Vereinigung Legato waren zunächst die west- und nordeuropäischen Chöre verantwortlich, sagt Hilda. Sie wurden auch zu den Gastgebern der ersten Chorfestivals ab Mitte der 1980er Jahre. Diese erste Phase hält Thomas Hilda mittlerweile für abgeschlossen.
One thing I've noticed.
In den letzten Jahren fällt mir auf, es gibt ein Bedürfnis, über dieses Erbe nachzudenken und über LGBTQ+-Rechte im europäischen politischen Raum. Schließlich gibt es einen Anstieg bei der Diskriminierung von LGBTQ+-Personen, zum Beispiel in Russland. Solche Entwicklungen wiederum hatten auch Einfluss auf die Politik für Queer-Communities in anderen Ländern Osteuropas. Das Various Voices Festival in München im Februar 2018 hat dann gezielt dagegen gearbeitet. Es hat explizit Chöre aus Osteuropa mit einbezogen, erstmals Chöre aus Polen, aus der Türkei, der Tschechischen Republik und aus Estland.
Besonders in Polen sei zu spüren gewesen, dass die Gründung von LGBTQ-Chören eine politische Gegenbewegung war.
In Polen war bis vor anderthalb Jahren die rechtspopulistische PiS-Partei an der Macht. Die war für ihre massive Anti-LGBTQ+-Kampagne bekannt. Der Chor Voces Gaudi entstand ein Jahr, bevor die Partei gewählt wurde. Seine Geschichte hebt dadurch die Bedeutung des Chorsingens als Raum für die LGBTQ+-Community hervor. Man kann deutlich machen, dass ihnen in ihrem eigenen Land tatsächlich Bürgerrechte verweigert wurden. Ich denke, es gibt heute ein viel größeres Bewusstsein für diese politischen Fragen.
Noch einmal zurück nach Berlin. Ein weiterer LGBTQ-Chor. Bei Cantare singen, wie im Trans Chorus in Los Angeles, Menschen der LGBTQ-Community gemeinsam. Anders als aber etwa bei Männerminne geht es hier nicht um Unterhaltungsmusik mit Showeinlagen, sondern es geht sehr klassisch zu. Schwerpunkt des Repertoires von Cantare, klassische Werke für gemischten Chor a cappella. Das sei ungewöhnlich. In der schwulen Chorszene zum Beispiel werde meistens Unterhaltungsmusik gemacht, sagt Cantare-Gründungsmitglied Martin Bach.
Das ist jetzt nichts Verwerfliches. Ich liebe auch Unterhaltungsmusik. Vor allem schwule Männer werden oft mit Unterhaltung verbunden. Wir wollten eigentlich ein bisschen unsere Mitbürger damit verwirren, dass queere Menschen ganz klassische Musik machen und mehr Diversität sozusagen in die ganze Chorszene, auch in die queere Chorszene reinbringen. Und ich würde sagen, das ist uns auch gelungen, weil wir waren einer der ersten größeren Chöre, die gemischt waren und klassische Musik gesungen haben und zur queeren Community gehört haben.
Einer der ersten Chöre in Berlin, so sei ergänzt. Hier ist Cantare eine musikalische Heimat für Renata Steffens und ihre Ehefrau, die seit 19 Jahren mitsingen. Gemeinsame soziale Aktivitäten der beiden Mütter einer gemeinsamen Großfamilie konnten kaum in den LGBTQ-Szene-Bars stattfinden, sagt Renata Steffens. Heute sei das Besondere an ihrem Chor der soziale Zusammenhalt.
Das ist vielleicht in anderen Chören auch so, aber in unserem ist es insofern so, als dass der Rahmen hier ja ein geschützter Rahmen ist. Hier zu singen bedeutet, mit Menschen zusammen zu singen, die eventuell gleiche Sorgen, Probleme, Anfeindungen oder auch Freuden haben als LGBTQ-Menschen.
Bis 2015 nannte sich Cantare übrigens lesbisch-schwuler Chor. Jetzt ist der Namenszusatz nur noch klassisch queer.
Was natürlich uns dazu gebracht hat, diesen Namen zu ändern, ist, dass es Transmenschen gab und gibt in unserem Chor und die natürlich auch einen Namen brauchten und eine Zugehörigkeit.
Inklusion und Diversität sind in der Queer-Community das Gebot der Stunde und gesellschaftliche Sichtbarkeit. LGBTQ-Chöre bilden die gesamte Szene im Kleinen sehr genau ab und sind mittlerweile eines ihrer politisch wirksamsten Sprachrohre.
Es tut sich viel in queeren Chören. Matthias Noether hat uns mitgenommen in Gemeinschaften chorsingender Menschen der LGBTQ-Szene. Da schleichen wir uns leise raus aus Johann Sebastian Bachs Kantate »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, Bachwerkeverzeichnis Nummer 1 mit dem Chorus Musicus Köln und dem neuen Orchester unter Leitung von Christoph Spering. Für das Fest Mariä Verkündung am 25. März 1725 schrieb der Thomaskantor diese Choralkantate. Genau 300 Jahre ist das her. Und ebenfalls in diesen Tagen, genau am 21. März, jährt sich Bachs Geburtstag zum 340. Mal. Vielleicht auch wegen dieses Jubiläums ist gerade ein neues Buch erschienen, Bach bewegt. Doppeldeutiger Titel, geht es doch um filmische Annäherungen an Bachs Leben und Werk quer durch die Jahrzehnte. Der Filmjournalist Knut Elstermann stellt darin ein erstaunlich großes Spektrum vor, von Klassikern wie der Chronik der Anna Magdalena Bach 1968 in der Regie von Jean-Marie Straub bis hin zu neueren Verfilmungen etwa von der Schweizer Regisseurin Dominique de Rivas. Ihr Film »Mein Name ist Bach« mit Vadim Glowner in der Hauptrolle erschien 2003. Auf der Leipziger Buchmesse, die nächste Woche beginnt, wird das Filmbuch vorgestellt und ausführlich übrigens auch in unserem Programm in der Sendung Tonart am 28. März. Von filmisch bewegten Bildern jetzt zu solchen auf der Opernbühne. Gerade hat in Osnabrück eine besondere Premiere stattgefunden, die erste partizipative Oper. Das Publikum war eingeladen, mitzuspielen in Blank Slate des irischen Komponisten Sean Dougherty. Der Abend war eine Kombination aus dieser Oper und dem aktuellen Projekt des Ensembles Chorios mit dem Titel Essence. Wie beides miteinander zusammenhängt und welchen Anteil das Publikum am Geschehen hatte, das hat sich Heino Rindler für uns angeschaut.
Diese philosophische Frage, wie kommen wir auf die Welt, wie sind wir auf die Welt, was machen wir dort und wie gehen wir wieder von dieser Welt, beschäftigt eigentlich beide Produktionen, sowohl die Oper als auch die Chorios Essence Produktion. Und ja, so kam irgendwie die Idee, dass man vielleicht dann doch in einem Doppelkonzert beide Produktionen einmal zeigt.
Stefan Luthermann ist der künstlerische Leiter des Ensembles Chorios. Schon im letzten Jahr hatte das Programm Essence Premiere, wobei die Besonderheit von Chorios darin besteht, dass der in diesem Fall 15-köpfige Chor aus Sängerinnen und Sängern besteht, die auf der Bühne mit choreografischen Tanzelementen eine Geschichte erzählen. Bei Essence geht es um kulturelle Wurzeln, um Geburt, um Tod, um die Frage, ob der Mensch wirklich frei ist, sich selbst zu definieren und aus sich selbst alles zu machen.
Ich bin Sebastian Döring, bin jetzt seit dieser Produktion bei Chorios mit dabei und wir versuchen in unserem Programm eigentlich so einen Gesamtdurchlauf durch ein menschliches Leben mit darzustellen, von der Geburt bis über die große Liebe, alle möglichen Macken, die man in der Kindheit vielleicht mitentwickelt oder schon mitgebracht hat, eigentlich bis hin zum Tod, vielleicht einem neuen Weg in ein neues Leben hinein, also so allumfassend. Und das mit ganz vielen unterschiedlichen Bildern verbunden, die wir in unserer Probenarbeit immer ganz netterweise von Lars mit reinbekommen.
Mein Name ist Franziska de Gilde, ich bin Altistin bei Chorios und es gibt viele verschiedene Bilder. Also da ist einmal dieses Boot, in dem sich zwei Liebende finden und ihr ganzes Zurückschauen auf ihr Leben. Und dieses Boot geht dann am Ende der Produktion leider, versinkt es in der Bühne. Das ist zum Beispiel ein Bild. Dann gibt es noch, finde ich, ein ziemlich starkes, da kann man, glaube ich, gar nicht so ein ganzes Bild sagen oder das so kurz fassen, sondern es sind eher Emotionen, Bergalote, das ist ja ein starkes, impulsive Geschichte. Es geht viel um eine Wut, die man in sich hat und die man irgendwie versucht herauszubringen und darzustellen. Aber in Chorios ist so schön, dass alle individuelle Ideen haben, individuelle Bewegungen haben, aber das eben nur im Zusammenklang mit der Musik und auch im Zusammenhang mit den anderen Menschen, die sich auf der Bühne bewegen, dass das dann dort funktioniert erst und dort zusammengebracht wird. Das ist so schön an dieser Arbeit.
Die Bilder auf der Bühne wirken wie Projektionsflächen. Ein langes, elastisches Tuch schmiegt sich um die Gruppe und nimmt die Form eines Schiffsrumpfes an. Dasselbe Tuch ist aber dann auch ein Mutterleib, aus dem sich die Hände schemenhaft regen, Gesichter formen. Alles wächst von innen nach außen, heißt es an einer Stelle. Oder ein Kind wird in der Menge emporgehoben und hin und her geschwenkt. Es wird zum Spielball der Umstände. Vieles bleibt Andeutung und es ist den Zuschauern überlassen, welche Symbole oder Metaphern sie hinter den Bildern erkennen. Ein offenes Konzept, das Spielraum für die eigene Fantasie lässt. Dass es nicht leicht ist, bei so viel Bewegung den eigenen Gesang vollständig zu kontrollieren, liegt in der Natur der Sache. Und trotzdem schaffen es die 15 Sängerinnen und Sänger von Chorios unter der Leitung von Stefan Luthermann, selbst heikle Stücke relativ intonationsrein und präzise zu interpretieren. Allerdings leidet bisweilen der homogene Chorklang. Musikalisch gesehen ist diese Produktion sehr facettenreich, wenn auch im Vergleich zu älteren Projekten von Chorios die Zahl der zeitgenössischen Kompositionen deutlich gestiegen ist. Das Titelstück Essence wurde bei einem Ensemblemitglied, Georgi Stojanov, in Auftrag gegeben. Ein weiteres schläft ein Lied in allen Dingen an den irischen Komponisten Sean Doherty.
Was ich aber auch noch ein interessantes Stück fand, war The Black Monkey. Da wird einfach ganz viel musikalisch und vokal der Ball hin und her geworfen. Also es gibt immer zwei Personen, die beginnen und dann geht es ganz schnell im Wechsel. Und da muss man ganz konzentriert bei der Sache sein, weil sonst ist man dann zu früh, zu spät, zu langsam, zu laut, wie auch immer. Und auch diese vielen facettenreichen, schnellen Emotionswechsel, die wir dann auch in die Bewegungen gepackt haben, dass da ganz viel passiert, auf in Sekundenabschnitten eigentlich schon, das finde ich am spannendsten.
Sagt Franziska de Gilde, eine der Altistinnen von Corius. Und Leiter Stefan Lutermann ergänzt hinsichtlich des musikalischen Konzeptes.
Also zuerst war der Gedanke, was es inhaltlich sein soll, also was der rote Faden ist. Und tatsächlich die Auftragskomposition, die wir an Sean Doherty vergeben hatten für diese Produktion, der ja auch die Oper geschrieben hat, war über einen Text von Josef von Eichendorff, ein Ausschnitt aus einem Gedicht von ihm, wo es heißt, schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und für mich war das eigentlich so der Ausgangspunkt für alle Überlegungen, der Frage, was ist Essenz in der Musik oder die Essenz unseres Seins? Und das sind letztlich die kleinen Zellen und also wenn man das auf die Atome reduziert, die ja die ganze Zeit am Schwingen sind. Es gibt ja nichts Statisches in der Welt. Alles schwingt. Und das ist eben in diesem Text von Eichendorff ja auch schon gesagt, dass alles im Prinzip ja schon Musik ist. Und man muss nur den Schlüssel, den Zugang finden, um diese Musik hörbar zu machen.
Szenenwechsel. Blank Slate. Das leere Blatt. Eine partizipative Oper von Sean Doherty. Am Anfang stand ein Workshop. Vocal Painting lautet das Zauberwort. Die Zuschauer im Saal lernten, wie es geht, wenn man nach Handzeichen singt. Eines vorweg, man lernt es schnell. Was Vocal Painting genau ist, erklärt Meryl Martens. Sie lehrt die Methode in Rotterdam und hat eine der Hauptrollen in Sean Dohertys partizipativer Oper.
Vocal Painting was created by my former teacher Jim Dausjernu from Denmark.
Vocal Painting wurde von meinem Lehrer Jim Dausjernu entwickelt. Als Chorleiter wollte er seine Chorsänger ermutigen, mehr Verantwortung für den musikalischen Prozess zu übernehmen. Er fand heraus, dass man mit Improvisation eine Menge machen kann, so wie Bobby McFerrin das getan hat. Aber er fand, es braucht zusätzlich eine Methode, um den Chor zu stimulieren und anzuleiten. Den Schlüssel fand er im Soundpainting, eine Form, bei der man mithilfe von bestimmten Zeichen improvisiert. Einige dieser Handzeichen sind dann in das übergegangen, was Jim Vocal Painting nannte. Das sind Zeichen, die für Chöre und für kleinere Ensembles funktionieren. Dadurch kann man das Beste vereinen: Repertoire, Improvisation und jemanden, der strukturieren kann, was die Sänger tun und was sie beitragen können.
Noch nie gab es eine Oper, bei der das Publikum Teil der musikalischen Handlung ist. Auch für den Komponisten Sean Doherty eine ganz neue Erfahrung.
Well, it's new to me also.
Das ist etwas Neues für mich. Sowas hat es noch nicht gegeben. Zum ersten Mal habe ich von Vocal Painting 2022 gehört, beim Leading Voices Festival in Utrecht. Ich war absolut fasziniert von den Möglichkeiten dieser Methode. Nun, was ist das eigentlich, Vocal Painting? Es ist zuerst einmal eine Ansammlung von Gesten, die von Chorleitern benutzt werden können, um Chormusik quasi aus dem Stand heraus zu schaffen, ohne dafür vorher geprobt zu haben. Diese Erfahrung hat mich sofort gepackt und schon auf dem Flug nach Hause habe ich ein paar Skizzen auf Notenpapier gebracht. So entstand die Idee dieser Oper, in der die Figuren genau mit diesen Gesten arbeiten. Das war der Ausgangspunkt.
Auch die Partitur der Oper, die eher einem Theaterstück ähnelt, ist ungewöhnlich. Viel Text und wenig Musik. Nur wenige Notenzeilen bilden den musikalischen Rahmen, der selbstverständlich noch mit Leben gefüllt werden muss, mithilfe des Publikums. Die Handlung ist relativ schnell erzählt.
The story is about how the younger generation doesn't understand the older generation.
Es geht in der Geschichte um den Kampf der Generationen. Eine kann die andere nicht mehr verstehen. Schließlich wird die junge irgendwann zur alten Generation. Der Titel Blank Slate kommt von der Idee, dass wir alle als unbeschriebenes Blatt geboren werden. Haben wir schon Vorwissen als Neugeborene oder macht uns die Natur oder die Erziehung zu dem, was wir sind? Für diese Oper heißt das, das Blatt ist nicht ganz unbeschrieben. Es gibt schon Eintragungen von anderen Menschen. Es scheint weiß zu sein, aber bei genauerem Hinsehen kann man die Schrift deutlich wahrnehmen. In meiner Oper siegt die junge über die alte Generation, aber der Zyklus beginnt am Ende von neuem. Jemand aus dem Publikum übernimmt die Rolle der jungen Generation und alles beginnt wieder von vorne.
Begins the opera again.
Zwei Hauptfiguren bestreiten die Oper in einem Akt. Matt, gespielt von Peder Karlsson, ehemaliges Mitglied von The Real Group aus Schweden und mittlerweile Lehrbeauftragter für innovative Chorleitung. Und Ren, die von Meryl Martens gespielt wird. Sie sind zwei Identitäten ein und desselben Individuums und stehen für die alte und die junge Generation. Sie befinden sich nach den Vorstellungen von Regisseur Lars Scheibner in einer Zelle, umgeben von Mauern. Ren hört Stimmen, denkt zunächst, sie seien in ihrem Kopf, bis sie entdeckt, dass es da doch eine andere Welt gibt, eine Außenwelt, in der viele Menschen singen.
Liar. Betray me.
The faces, the voices, the lights, the music.
So you like noise, do you? In your skull. Roaring in your skull. Boring into your bones. Searing your flesh. I'll give you noise.
Musikalisch ist das Singen auf einfachem Niveau mit einer Handlung, die zudem leicht fasslich ist. Doch für die beiden Darsteller, die immerhin gestandene Chorleiter sind und Experten im Vocal Painting, ist der ständige Wechsel zwischen Rollenspiel, Chordirigat und Publikumsanleitung eine komplexe Herausforderung, wie Meryl Martens sagt.
For me it's super overwhelming because I consider myself to be a vocal painting expert. I teach vocal painting.
Für mich ist diese Rolle sehr anspruchsvoll. Obwohl ich mich als eine Expertin in Sachen Vocal Painting bezeichnen würde und das auch lehre, muss ich hier sozusagen durch eine imaginäre Mauer hindurch die Leute im Saal und im Chor anleiten. Also konnte ich nicht so dirigieren, wie ich es normalerweise tun würde. Am Anfang der Produktion fühlte ich mich ziemlich herausgefordert, meine Rolle als Ren mit meiner Rolle als Chorleiterin zu kombinieren.
Am Schluss dieser ersten partizipativen Oper war das Publikum glücklich, so viel gesungen zu haben. Man fühlte sich tatsächlich als Teil der Produktion von Blank Slate. Allerdings stellte sich nicht der Eindruck her, gerade eine Oper gesehen zu haben, sondern eher ein Theaterkammerspiel mit Chor- und Publikumsbeteiligung, bei dem das Singen mit verschiedenen Patterns zwar Spaß machte, aber manchen möglicherweise auch etwas unterforderte. Und die Handlung? Nun ja, ein bisschen mehr hätte es für eine Oper ruhig sein dürfen. Fazit: Vocal Painting ist eine brauchbare Methode, um das Publikum einzubeziehen. Als Grundlage für eine ganze Oper ist es eher fragwürdig.
Heino Rindler hat uns Essence vom Ensemble Chorios in Verbindung mit Blank Slate von John Dougherty vorgestellt. Die erste partizipative Opernproduktion unter künstlerischer Leitung von Stefan Luthermann und Lars Scheibner erlebte gerade in Osnabrück ihre Premiere.
Deutschlandfunk Kultur. Chor der Woche.
Oh,
Mein Name ist Rainer Onken und ich bin Sänger im Seemannschor Oldenburg.
Und ich bin Christa Heyen und ich leite den Seemannschor Oldenburg.
Und zusammen sind wir fast 35 MitgliederInnen. Denn, wie man schon hört, heißt der Chor Seemannschor, aber...
Seit 2023 hat unser Vorstand entschieden, dass die Satzung geändert wird und auch Frauen in den Seemannschor aufgenommen werden.
Als ich in den Chor eingetreten bin, war dieser Chor eine reine Männergeschichte. Die hatten natürlich ihr Repertoire und letztendlich ist es so gewesen, dass auf der Bühne sich eigentlich relativ wenig abgespielt hat. Das heißt, man hat dort die Lieder gesungen, man hat mal nach links, mal nach rechts geschunkelt und somit war das eigentlich eine sehr eingefahrene Sache und eben halt auch gang und gäbe, weil alle Chöre in der Form das auch so machen. Und dann kamen wir eigentlich sehr schnell auf die Idee, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal die Zeitung in die Hand und laden die Frauen ein, vielleicht mal bei uns vorbeizuschauen und gegebenenfalls mal mitzumachen. Und somit, wir sind, glaube ich, mittlerweile 10 Frauen und 15 Sänger.
Genau. Und jetzt ist sogar eine Frau Chorleitung.
Und eine Chorleitung haben wir auch noch, eine weibliche. Und somit hat sich also das Rad da komplett neu erfunden. Und für alle ist das eine absolute Weiterentwicklung, die anfangs ein bisschen holprig war, aber jetzt wirklich für alle eine ganz gute Geschichte.
Als ich Chorleitung geworden bin, habe ich schon überlegt, mit den Frauen ist frischer Wind in den Chor gekommen. Und das musste sich jetzt auch im Repertoire bemerkbar machen, eindeutig. Dass man auch so ein bisschen aus altgefahrenen Gleisen raus musste. Aus dieser, nicht mehr so aus diesem, das haben wir schon immer so gesungen, sondern unser Chor steht eigentlich auf Erneuerung.
Und wir sind natürlich auch musikalisch unterstützt durch 3 Akkordeonspieler. Was haben wir noch, Christa?
Wir haben unseren Heinzi, der die Percussions macht. Und dann haben wir 2 Gitarristen.
Die Lieder, die wir singen und das Repertoire, was wir dem Publikum anbieten, ist natürlich auf die Region zugeschnitten. Und ein Song, der uns allen sehr am Herzen liegt, ist das Lied »Seemann, lass das träumen«. Weil nämlich, Christa, warum?
Ja, weil das ein Stück ist, was wir ziemlich zu Anfang, als wir Ladies dazugekommen sind, eingeübt haben und das mittlerweile zum festen Bestandteil unseres Repertoires geworden ist und auch sehr gut ankommt.
Der Seemannschor Oldenburg ist unser Chor der Woche. Vorgestellt wurde er von Rainer Onken und Christa Heyen. Mein Name ist Olga Hochweiß und ich verabschiede mich mit dem Hinweis auf unsere Deutschlandfunk-App. Sie finden die Sendung außerdem auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Tschüss, machen Sie es gut.